Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir haben heute für Sie eine Sendung zum Jahr des Glaubens, und zwar von den Heiligen Drei Königen, Glauben lernen. Zu Gast haben wir dazu Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. In diesen Tagen ziehen überall die Sternsinger durch die Straßen, klingeln an den Häusern und bringen die Segenswünsche für das neue Jahr. Vielleicht standen bei Ihnen auch schon die Kinder vor der Tür. Bei uns in Balderschwang fahren die Sternsinger sogar die Skipiste hinunter, weil sie dort die meisten Gäste treffen. Aber das Ganze ist kein Theater, sondern es hat einen festen biblischen Hintergrund. Es knüpft an die drei Sterndeuter, die drei Weisen im Evangelium an, die den neugeborenen König der Juden suchen und Maria und das Kind finden und es anbeten. Die drei Könige werden besonders im Kölner Dom verehrt, wo der Dreikönigsschrein am 6. Januar, also heute, zahlreiche Pilger anzieht. Und daher freue ich mich, dass wir heute für Sie Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln einladen konnten. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
Grüß Gott, verehrte Hörerinnen und Hörer.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben an diesem Kölner Hochfest.
Ja.
Und ja, nicht nur ein Hochfest der Kirche, sondern Köln nochmal ganz besonders. Wie kam es denn, dass die Reliquien der Heiligen Drei Könige nach Köln gekommen sind?
Ja, die Geschichte der Heiligen Drei Könige ist ja eine ganz lange Prozession, ein ganz langer Pilgerweg, wenn man so sagen kann. Wir haben diesen Text des Matthäus-Evangelium, den wir heute auch wieder in der Liturgie gehört haben. Danach verliert sich etwas die Spur. Es gibt die Erzählung, dass sie um das Jahr 53 nach Christus gestorben seien. Jedenfalls ist eins klar, sehr früh beginnt schon die Verehrung der Heiligen Drei Könige. Ihre Reliquien sollen durch Kaiserin Helena, die hat also 255 bis 330 gelebt, ist die Mutter des Kaiser Konstantins, aufgefunden und aufbewahrt worden sollen. Es zeigt im Grunde schon, wie früh die Heiligen Drei Könige und ihre Glaubensgeschichte für die Menschen Bedeutung hatten und wie sehr schnell die Verehrung einsetzte und wie sehr schnell die Menschen sich auf den Glaubensweg dieser Heiligen Drei Könige gemacht haben. Von dort ist es dann durch Bischof Eustorgius, das ist jetzt wieder historisch überlegt, im 4. Jahrhundert nach Mailand sind die Reliquien gekommen, dort in der Kirche St. Eustorgio aufbewahrt. Dort waren sie dann bis zum Jahr 1162. In diesem Jahr hat Kaiser Friedrich Barbarossa Mailand erobert und die Stadt weitgehend zerstört und sich die Reliquien der Stadt bemächtigt und hat die Reliquien dann seinem Kanzler, das war der Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel, überlassen, der sie dann am 23. Juli 1164, das ist heute der Tag der Übertragung der Heiligen Drei Könige, wird hier liturgisch begangen in Köln, feierlich nach Köln führte. Hier, also 1164, seitdem sind sie in Köln und dann wurde sie zunächst der große Reliquienschrein und, ja, wenn Sie so wollen, der Kölner Dom als Schrein um den Schrein der Heiligen Drei Könige gebaut. Hier ruhen sie also seit 1164 in fest und verlässlichen Händen.
Ja, wenn wir Sie auf Sendung haben, dann muss ich immer an den Weltjugendtag 2005 denken. Da war ja auch das Motto, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Also genau aus diesem Evangelium, das wir heute betrachten in der Liturgie. Sie haben damals den Weltjugendtag hauptverantwortlich organisiert. Hat denn der Weltjugendtag in Köln noch Spuren hinterlassen?
Natürlich ist es heute schon im 8. Jahr nach diesem Weltjugendtag eine andere Jugendgeneration. Das wechselt ja bei den Jugendlichen sehr schnell. Aber zunächst einmal ist es immer schön zu erfahren, wie Menschen, gerade Jugendliche, die damals jung und schwungvoll waren und die stark mitgestaltet haben, aus dieser Erinnerung an diese Tage noch leben. Es ist ganz lebendig. Wo man hinkommt, ist das Gespräch da. Das Zweite ist, eine Brücke gibt es, die sogenannte Night Fever Brücke, dieses Gebet, betrachtende, aber auch missionarische einladende Gebet, wo wir, das sind die beiden Elemente, ja, abends, meistens auf den Sonntag hin, eine stille sakramentale Anbildung halten, aber zur gleichen Zeit die jungen Menschen, die zusammenkommen draußen, etwa vor dem Kölner Dom oder in Bonn, in anderen Städten, in Düsseldorf, die Menschen einladen, mit einer Kerze einladen, zum Gebet zu kommen. Diese Spur hat sich weitergehalten, schlicht und ergreifend, ja, das ist eine Frucht im Grunde des Weltjugendtags. Im Übrigen ist der Weltjugendtag präsent bei uns, vor allen Dingen durch den Weltjugendtagshügel, da wo der Heilige Vater den Hauptgottesdienst, den Schlussgottesdienst gefeiert hat. Das ist ein kleiner Wallfahrtsort geworden. Und da werden auch regelmäßig Gottesdienste gefeiert, draußen auf dem Marienfeld. Herzliche Einladung, kommen Sie mal nach Köln und gehen Sie dann auf Marienfeld.
Gut. Und wenn bei Radio Horeb das nächste Night Fever übertragen wird, dann wissen Sie auch, wo es herkommt.
Genau so ist das.
Gut. Dann freue ich mich, dass wir heute uns den Heiligen Drei Königen widmen, dieser Bibelstelle vor allem auch, dass Sie da mit uns durchmeditieren. Zum Jahr des Glaubens ein Impuls. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es bei den Propheten: Du Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihm genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist. Wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind ward. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sehen im Jahr des Glaubens, das Papst Benedikt XVI. Für die Kirche, für uns alle ausgerufen hat. Die Erzählung von den Heiligen Drei Königen ist eine große Glaubensgeschichte. Und ich möchte Sie heute einladen, einmal unter diesem Aspekt diese Geschichte zu bedenken, diese Erzählung, diese Begebenheit, ja, die Vita dieser drei Könige. Und sich ansprechen zu lassen, vielleicht an einem Punkt, der Sie dann nachher persönlich betrifft, wo Sie sagen: Ja, das bedeutet für mich Glauben. Und das ist ein Weg für mich, Glauben zu lernen. Das ist ein Weg für mich hin zu Christus. So wie Sie Ihren Glaubensweg hin zu Christus gegangen sind. Ich werde Ihnen also einige Etappen mit Ihnen nachzeichnen, bitte Sie mitzugehen, gleichsam im Gefolge der Heiligen Drei Könige, und vielleicht zu sehen, dass Ihre Geschichte damals auch die Glaubensgeschichte vielleicht von uns heute sein kann. Wir haben seinen Stern gesehen. Das sind der erste Satz, den die drei Weisen aus dem Morgenland berichten. Wir haben gesehen, Gottes Stern gesehen. Christian Morgenstern hat einmal gesagt, man sieht oft etwas 100-mal, 1000-mal, ehe man es zum allerersten Mal wirklich sieht. Zweifelsohne übersehen auch Menschen mit einer guten Sehkraft vieles. Dass ich dir wehgetan habe, habe ich nicht gesehen, müssen wir manchmal gestehen. Das habe ich nicht wahrgenommen. Tatsächlich, es bedarf einer menschlichen Anstrengung und mancher Übung, wirklich sehen zu lernen, in die Tiefe zu sehen, einen Durchblick hinter alles Oberflächliche zu wagen. Gerade für dieses hinter dem oberflächlich Sichtbaren, für diese tiefere Sicht, brauchen viele Menschen heute eine neue Brille. Denn der christliche Glaube weiß, dass die zunächst sichtbare, greifbare, fassbare Welt durchschaut werden kann auf eine tiefere Wirklichkeit, in der sie gründet, auf Gott hin. Auf ihn hin ist alle Wirklichkeit durchsichtig und er scheint in allem durch. Alle Wirklichkeit ist für uns gleichsam sakramental. Ihr aber seid selig, sagt Jesus, denn eure Augen sehen. In den drei Weisen aus dem Morgenland werden uns solche sehenden Menschen gleich am Beginn der Erzählung geschildert, die in die Weite schauen, einen hohen Horizont haben, die offen sind für seinen Stern, die nicht nur auf den Boden hinunterschauen, sondern in die Weite des Himmels schauen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, heißt im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wie kam es, dass die drei Könige Gottes Stern, Gottes Zeichen Gottes Wirklichkeit in ihrem Leben gesehen haben? Wie können wir von ihnen lernen, Gott zu sehen? Ein Hinweis fand ich eine Aussage des Kunstexperten Ernst Gomrich. Er schreibt, wir sehen nur, was wir zu sehen erwarten. Wir sehen nur, was wir zu sehen erwarten. Tatsächlich, wir übersehen vieles, weil wir nicht achtsam sind, nicht aufmerksam. Vieles nehmen wir nur wahr, weil wir darauf aufmerksam gemacht werden. Man muss etwas wahrnehmen wollen. Man muss auch manchmal den Standpunkt ändern, alles auf ein gewisses Hinsehen. Manchmal muss ich zum Beispiel einen Berg umschreiten und sehe plötzlich, dass der Berg von den anderen Seiten ganz anders aussieht als von der gegenüberliegenden Seite. Es kommt darauf an, aufmerksam zu sein, offen zu sein, achtsam zu sein, wirklich sehen zu wollen. Eine französische Redewendung sagt, keiner ist so blind wie der, der nicht sehen will. Vielleicht sehen die Menschen heute oft Gott nicht, weil sie ihn gar nicht erwarten, weil sie nicht wahrnehmen wollen, weil er in ihrem Denken nicht vorkommt und so übersehen sie ihn. Wir sehen nur, was wir erwarten. Erwarte ich Gott? Will ich ihn sehen? Bete ich auch manchmal darum, dass ich Gott sehen kann und lerne, wie die drei Weisen? Öffne meine Augen, schreibt Thomas von Aquin, für die Wunder deiner Liebe. Mit dem Blinden rufe ich Heiland, mache, dass ich sehe. Will ich sehen? Gott, gib mir die Gnade zu sehen und gib mir die Kraft, einen Standpunkt einzunehmen, eine Perspektive, einen Blickwinkel einzunehmen und alles in deinem Licht zu sehen. Das hat etwas mit Mut, mit Bereitschaft, mit Offenheit zu tun. Wir sind gekommen. So fängt der zweite Satz der drei Weisen an. Wir sind gekommen. Tatsächlich, ob uns ein Vorhaben gelingt, darüber entscheidet oft schon der Anfang. Gerade der Anfang ist nicht leicht, aller Anfang ist schwer. Es ist manchmal mühsam, ins Laufen zu kommen. Das Gesetz der Trägheit gilt eben nicht nur für den Bereich der Physik, sondern auch für unsere menschliche, körperliche, geistige, seelische und auch geistliche Befindlichkeit. Wie oft fehlt uns in unserer Bequemlichkeit und Müdigkeit schon am Anfang der Schwung und die Begeisterung. Die heiligen drei Könige, sie haben, so haben wir gerade bedacht, den Stern gesehen. Aber dann kam das Entscheidende. Sie blieben nicht staunend stehen und betrachteten nicht nur den Stern mit Begeisterung und innerer Bewegung, sie brachen auf. Auf eine lange Reise, von der sie nicht wussten, wie lange sie dauern würde, welche Gefahren sie ausgesetzt würden, ob sie das Ziel der Reise überhaupt erreichen würden, wohin der Stern sie führen würde. Aber sie wagten den ersten Schritt. Denn auch der erste Schritt ist notwendig auf dem Beginn einer langen Reise. Die drei Weisen aus dem Morgenland wagten den Aufbruch. Und weil sie nur losfuhren, gleichsam losfuhren, machten sie die Erfahrung, Gottes Stern führt uns. Wenn du bequem sitzen bleibst und nicht losfährt, kann keine Erfahrung machen, keine Erfahrung sammeln. Wenn wir nicht den Mut bringen, aufzubrechen und auf unserem Lebensweg der Führung Gottes anzuvertrauen, werden wir niemals das Kind in der Krippe, werden wir niemals Gott sehen und erfahren. Das klassische Gegenbeispiel in diesem Text ist Herodes. Der blieb sitzen. Sie haben gesehen, sie sind aufgebrochen. Ich komme zum dritten Schritt. Es heißt in diesem ersten Satz im Matthäusevangelium, sie kamen aus dem Osten. Das ist ein weiter Weg. Das war nicht billige, einfache Nachbarschaft. Das war nicht mal ein Sprung vorbei, im Stall von Bethlehem zu schauen. Nein, sie machten sich auf einen langen Weg. In den Krippen ist das oft dargestellt in den Tieren, in den Kamelen, die sie begleiten, die für eine lange Wüstenreise gut geeignet sind, die Wasser und Nahrung bei sich tragen. Es braucht einen langen Weg, oft Gott zu sehen und wahrzunehmen. Wir brauchen einen langen Atem, oftmals Geduld. Geduld, um Gott sehen zu lernen, einen langen Atem, um Glauben zu lernen, viel Kraft und Mut für einen Weg, der oft wirklich ein lebenslanges Glauben lernen und Gott sehen ist. Das ist die nächste Voraussetzung, um zum Glauben zu kommen. Die moderne Gesellschaft lebt von Menschen und von Einstellungen. Es muss alles gleich, sofort und jetzt parat sein. Alles muss sofort zu Hand sein. Man muss auf dem Laufen bleiben. Manchmal ist das Leben dadurch atemlos und gehetzt. Warten, erwarten, adventlich leben, das können die meisten schon lange nicht mehr. Auf der anderen Seite wissen wir, dass alles Große im menschlichen Leben die Treue braucht, die Geduld, die Ausdauer. Große Forschungsergebnisse sind nur deshalb erbracht, weil da Forscher mit einem langen Atem forschen und Geduld haben, Treue und Ausdauer. Liebe ist etwas anderes als Verliebtsein. Es ist die Liebe der Treue, der Geduld, des Aushalts, auch manchmal des Ertragens. So wächst Liebe. So ist es auch mit dem Glauben. Der Glaube braucht den langen Atem, das Reifen, das Wachsen. Der Glaube wächst. Es braucht Geduld. Geduld für den langen Weg aus dem Osten. Geduld auf dem Weg des Glaubens für jeden von uns. Und damit komme ich schließlich zum vierten Etappe. Mit einer Frage wenden sich drei Weisen an die Menschen und dann noch an Herodes. Die ersten drei Worte der Weisen, deren Weg wir in diesem betrachten, stellt sich mit einer Frage: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wer fragt, weiß, wie bruchstückhaft sein Wissen ist. Er meint nicht, mit allem fertig zu sein. Er hat nicht alles im Griff. Er ist offen, suchend. Er will seinen Horizont erweitern. Er ist bereit zu lernen. Der fragende Mensch ist der wache Mensch. Wer sein Leben in Frage stellt, der führt es in die Weite. Wer nicht mehr fragt, der lernt nicht mehr. Genauso fanden die heiligen drei Könige durch ihr Fragen die Spur zu Gott. Wer fragend nach Gott in seinem Leben Ausschau hält, der ist auch offen, dass er Gott vielleicht ganz überraschend begegnet. Glauben ist immer auch ein Suchen, ein Fragen. Wer nach Gott fragt, bleibt wachsam auf Gott hin. Wo will mir Gott heute begegnen? Wo sehe ich ihn? Wo werde ich ihn vielleicht auch, habe ich ihn vielleicht auch übersehen? Sucht und ihr werdet finden, so sagt Jesus im Matthäus-Evangelium. Fragt und ihr werdet die Antwort finden. Auch die Mutter Gottes stellte Fragen, bereite Fragen, offene Fragen. Wie soll das geschehen? Fragen, die in die Weite des Glaubens führen. Wer fragt, wie die drei Könige, der bleibt lebendig. Die ersten vier Schritte, verehrte Hörerinnen und Hörer, die wir gesehen, betrachtet haben, das Sehen, die Offenheit, das Wachsamsein, das Standpunkt wechseln, Gott sehen wollen, das sich auf den Weg machen als zweites, aufbrechen. Die lange Geduld und die Treue für den langen Weg des Glaubens. Und schließlich die Bereitschaft zu fragen, immer wieder unterwegs zu bleiben, zu lernen, auf dem Weg zu bleiben. Das sind die ersten vier Schritte. Nach der nun kommenden kleinen Musik, betrachtenden Musik gehen wir den Weg mit den heiligen drei Königen weiter.
Bei Radio Horeb geht es heute um die heiligen drei Könige, von ihnen Glauben lernen. Zu Gast ist bei uns Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Wir kommen zum zweiten Teil des Vortrags.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Stern, den Sie hatten aufgehen sehen, zog vor Ihnen her. So führt die Erzählung der drei Weisen weiter. Steht das Leben unter einem guten Stern, würden nicht viele heute sagen, nein, das Leben ist Willkür. Es ist Zufall. Da gibt es keinen Sinn, keine Ausrichtung. Irgendwie fängt es an, irgendwie zufällig verläuft es und irgendwann ist es plötzlich, manchmal sogar ganz irrsinnig, Schluss. Die Erzählung von den Weisen aus dem Morgenland verkündet eine ganz andere Botschaft. Das Leben ist nicht blinder Zufall oder willkürliches Schicksal. Das Leben eines jeden Menschen und der Menschheit im Ganzen ist ein zielgerichteter Weg. Es hat eine Kraft des Anfangs, die auch die Weisen auf den Weg bringt. Und es hat ein Ziel, Gott. Und über unserem Lebensweg steht Gottes guter Stern. Gott führt das Leben der Weisen und unser Leben. Sie und wir sind geborgen in seiner Fügung und in seiner Vorsehung. Angesichts des Leides und des Dunkels in unserem Leben scheint das für viele eine gewagte Aussage. Wir wissen, schreibt Paulus im Römerbrief, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Wir können Gott nicht in die Karten schauen, dass wir seine Vorsehung begreifen können, warum er manches so fügt und manches nicht anders. Jetzt erkenne ich eben unvollkommen, sagt Paulus, dann aber werde ich durch und durch erkennen. Für mich sehr prägend ist ein Satz, der heiligen Edith Stein, Schwester Benedikta Kruze. Wohin uns Gott führt, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er uns führt. So sind die drei Weisen geführt worden. Sie haben sich führen lassen. Heute weiß ich, schreibt Reinhold Schneider, dass nur der Betende wahrhaft geführt wird. Unser Leben steht unter einem guten Stern. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. So Matthäus. Mit sehr großer Freude, mitten auf diesem langen Weg, mit all der Unsicherheit, mit dem Nichtwissen, wohin sie eigentlich kommen, ob die Proviant reicht und ob sie das Ziel ihres Suchens überhaupt finden werden. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Wie viele Menschen sind wirklich von Leid, Angst, Krankheit und tiefen Sorgen geprägt? Sie haben große Anstrengung und Belastung zu tragen, wie auch die drei Weisen. Doch die drei Weisen verzweifelten angesichts dieser Erfahrung, auch die Erfahrung des verlorenen Sterns und des manchmal Gott-Nichtsehens, und seine Führung nicht wahrnehmen können. Sie verzweifelten nicht, sondern sie machten sich auf den Weg im Vertrauen darauf, dass Gott sie wie bisher auch in Zukunft führen wird. Dieses Vertrauen wurde für sie zum Segen. Als sie den Stern sahen, wurden sie mit großer Freude erfüllt. Sie haben weiter auf diesen Stern gebaut. Sie haben weiter darauf vertraut. Es braucht manchmal Mut, darauf zu vertrauen, dass Gott uns führt, auch wenn wir ihn vielleicht im Moment nicht sehen und nicht wahrnehmen. Dann mutig, gläubig seinen Weg weiterzugehen, mit Entschiedenheit, einer großen Wachheit des Geistes und einem tiefen Gottvertrauen. Die Freude, die uns dann geschenkt wird, ist die eigentliche Verbindung mit Gott. So sagt der Mönch Habakkuk auf dem Berg Athos einmal, der Mensch ist zur Freude, nicht zur Trauer geboren. Gottes Freude kostet nichts. Es ist die Freude, sich beschenken zu lassen. Die Freude, daran zu glauben, dass Gott uns führt. Diese von Gott geschenkte Freude ist die Freude, die die drei Weisen erfüllte, als sie den Stern wieder sahen. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. An diesen Gedanken möchte ich in zwei Etappen noch verweilen. Gerade hier im Rheinland gibt es so eine rheinische Mentalität, so einen rheinischen Katholizismus. Der liebe Gott ist nicht so, es kommt nicht darauf an, genau so. Man nimmt es nicht allzu sehr ernst. Das ist eine ganz gefährliche Haltung. Es ist auch egal, welcher Religion wir angehören. Es gibt halt verschiedene Unterschiede, die sind alles kulturell zu erklären. Aber die Substanz ist doch alles dasselbe. Wir kennen doch den lieben Gott ohnehin nicht. Sicher, dahinter steckt die richtige Aussage, dass wir Gott nie ergreifen können, erfassen können. Jedes Wort über Gott kann immer nur eine Richtung weisen. Aber es kann das Geheimnis und die Größe Gottes nicht erfassen. Das ist richtig. Aber gefährlich sind diese Aussagen, weil sie es nicht für möglich halten und nicht in den Blick nehmen, was die drei Weisen erfahren. Dass nämlich nicht sie Gott machen und sehen und erfahren können, sondern Gott sich ihnen offenbart hat, dass sie nur das Offenbarte sehen können. Sie kommen hin und sahen die Offenbarung Gottes. Gott lässt sich finden, Gott zeigt sich. Der Kern des Christentums ist nicht, dass wir Gott sehen und erfinden und über Gott kluge Gedanken uns machen, sondern dass Gott zu uns gesprochen hat. Dass Gott uns seinen Sohn gezeigt hat, so bin ich, dass Gott sich selbst gezeigt hat. Das Wesen des christlichen Glaubens ist die Offenbarung Gottes, die Erscheinung des Herrn, so wie das Fest heute heißt. Das braucht viel Demut des Menschen, der diese Wahrheit nur demütig annehmen kann. Der tief niederknien kann, wenn wir gleich betrachten werden, um das Geheimnis Gottes anzubeten, das ihm geschenkt ist. Sie erkannten in Jesus Christus die von Gott offenbarte Wahrheit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Es ist nur Gott in Jesus Christus, der sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie werden zur Wahrheit geführt, zur Wahrheit, die sie nicht ausdenken, machen können, auch gar nicht begreifen können, die ihnen geschenkt wird, offenbart wird, die ihnen erschienen ist. Sie sahen das Kind und sie sahen Maria, seine Mutter. Es ist schön, dass die Heilige Schrift an dieser zentralen Stelle die Mutter Gottes eigens erwähnt, auch in dem Sichtweise, in dem Blickwinkel der drei Weisen. Wenn in der Heiligen Schrift von Maria die Rede ist, können wir in ihr immer die konkrete Gestalt Mariens, den Prototyp des gläubigen Menschen, aber auch das Bild der Kirche sehen. Es geht nie nur um Maria, um diese eine historische Frau. Immer auch. Aber es geht auch immer um Christus und um die Kirche und es geht um die begnadeten Menschen. Der untrennbare Zusammenhang zwischen Maria und der Kirche, Maria als Bild der Kirche, als Mutter der Kirche, schildert auch das Zweite Vatikanische Konzil in seiner dogmatischen Konstitution Lumen Gentium im 8. Kapitel. Die selige Jungfrau, jungfräuliche Gottesmutter Maria, im Geheimnis Christi und der Kirche. In ihr wird die Größe der Kirche sichtbar. In ihr wird unsere Größe ersichtbar. In ihr weist uns Gott auf die Mutter der Kirche, auf unsere kirchliche Wirklichkeit, auf uns als Kirche hin. Maria und die Kirche sind zuerst und vor allem von Gott beschenkt. Maria hat alles empfangen vom Heiligen Geist. Sie ist wie die Kirche Begnadete. Das Zentrum der Kirche ist nicht unsere Struktur, unsere Aufgabe, unsere Leistung, sondern das Geschenk der Sakramente, des Wortes Gottes, das Geschenk der Gemeinschaft. Maria ist die, die aus dem Heiligen Geist ihr Leben führt. Die Kirche ist heilig, weil der Heilige Geist in ihr wirkt. Die Kirche ist voll der Gnade, voll der von Gott geschenkten Gnade des Heiligen Geistes. Und Maria ist nie für sich nur allein da. Sie ist immer die dienende Frau, die dienende Magd für die Menschen, so wie die Kirche nicht ein Selbstzweck ist, sondern ihre Berufung hat, zum Heil der Menschen zu wirken. In Maria, auch in dieser Stelle, als sie das Kind und Maria seine Mutter finden, sehen wir, wie eng der Zusammenhang zwischen Christus und der Mutter Gottes ist. Sie sahen das Kind und seine Mutter und sehen darin, wie eng, untrennbar, unlösbar eng die Einheit zwischen Christus und seiner Kirche ist. In Maria begegnen die drei Weisen die Kirche und werden gleichsam die kirchliche Gemeinschaft schon an der Krippe hineingenommen. Als Christ zu glauben bedeutet immer, in der Gemeinschaft der Kirche zu glauben. Es gibt kein vereinzeltes Christsein nach dem Motto, ich mache mir meinen Glauben selbst, ich genüge mir. Es ist immer ein kirchlicher Glaube. Das ist schon jetzt die Erfahrung der drei Weisen. Unser Leben, so die zweite Einheit, die wir betrachtet haben, steht unter einem guten Stern, auch wenn wir manchmal den Stern nicht sehen. Wir sind geführt. Alles ist Fügung und Vorsehung. Wir sind von Freude, für die Freude geschaffen. Die Freude in Gott, der seinen guten Stern über uns stehen lässt. Evangelium, frohe Nachricht, frohe Botschaft. Uns sind froh, weil uns die Wahrheit geschenkt wurde, offenbart wurde, erschienen ist. Wir können sie sehen, weil Gott sich uns gezeigt hat. Wir finden diese Wahrheit immer auch in der Kirche. In der Kirche Jesu Christi, in der Kirche seines Geistes. Sie sahen das Kind und Maria, die Mutter der Kirche, und in ihr die Wahrheit der Kirche. Von dem dritten Teil wollen wir diese Aussagen ein wenig wieder in betrachtenden Musik uns verinnerlichen.
Von den Heiligen Drei Königen Glauben lernen, das ist unser Thema in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Es geht weiter im Vortrag von Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln.
Da fielen die drei Weisen nieder und huldigten ihm. So heißt es in dem Text des Matthäus-Evangeliums. Sie fielen nieder und beteten ihn an. Nicht wenige Christen meinen, dass das Knien keine zeitgemäße Ausdrucksform mehr sei. Die Haltung des freien, aufrechten Stehens sei des Menschen würdig. Aus dieser Überzeugung haben manche dann auch die Kniebänke in ihren Kirchen abgeschafft. Aber die Heilige Schrift berichtet 59 Mal im Neuen Testament, allein im Neuen Testament, 59 Mal von dem Niederknien. Lukas berichtet, dass Jesus am Beginn seiner Passion niederkniete und betete. Kniend ging er ins Leiden hinein. So kann es nicht verwundern, dass auch die ersten Christuspilger, die heiligen drei Könige, zu dem Kind in der Krippe kommen und als erste Geste vor ihm niederfallen und dieses Kind anbeten. Sie eröffnen damit die lange Reihe der Menschen, die sich vor dem großen und in Demut sich selbst erniedrigen Gott versammeln, damit alle, ich zitiere den Philipperbrief, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. In der Geste der Kniebeuge bringt der Mensch zum Ausdruck, dass er sich in allem Gott verdankt. Er kann sich nicht selbst erlösen, nicht selbst sein Heil machen. Es wird, wir haben es eben betrachtet, ihm geschenkt, offenbart. Er weiß sich gehalten von Gott, dem alle Ehre gebührt. Für den hebräischen Menschen, verehrte Hörerinnen und Hörer, galten die Knie als Sinnbild der Kraft. Das Beugen der Knie bedeutete so das Beugen unserer Kraft vor dem lebendigen Gott. In der Anbetung, in den Knien vor Gott, kommt der Mensch damit in die richtige Ordnung des Kosmos und findet so seinen Frieden. Wo der Mensch hingegen seine Knie nicht beugt, wo er selbst herrlich sich selbst ins Zentrum des Lebens stellt, da beginnt alles Unheil der Welt. In den Tänzen der Wüstenväter heißt es in einer Erzählung, dass der Teufel von Gott gezwungen wurde, sich dem Apollon zu zeigen. Er war schwarz, hässlich anzusehen, mit ausgemergelten Gliedern und er hatte keine Knie. Das Teuflische ist gerade dieses sich nicht vor Gott knien. Die Anbetung aber führt den Menschen im Gegenteil zu seiner wirklichen und durch nichts und niemand zu raubenden Größe. Er richtet seinen Blick auf den unendlichen, ewigen Gott, der ihn groß macht und hält, ihm Kraft gibt. In deiner Größe bin ich groß. Da fielen sie nieder und huldigten ihn. Dann zogen sie auf einem anderen Weg heim. Zweimal, verehrte Hörerinnen und Hörer, werden die Weisen aus dem Morgenland auf einen anderen Weg gewiesen, als sie sich ihn vorgestellt hatten. Wo sollte ihr Weg zum neugeborenen König der Juden anders hinführen als nach Jerusalem? Doch sie müssen aufbrechen nach Bethlehem. Von hier werden sie später heimkehren, wieder auf einem anderen Weg als dem ursprünglich geplanten. Und auch dieser Weg wird für sie zum Segen. Es kann sehr sinnvoll sein, alte Wege zu verlassen und neue einzuschlagen. Das gilt in der Politik, in der Gesellschaft, das gilt in der Kirche, das gilt sicherlich für jeden von uns. Wir tun es oft sehr schwer mit solchen Erneuerungen. Veränderung fällt uns schwer, lieber alles im Altgewohnten lassen. Was uns bestätigt und wer uns bestätigt, den haben wir gern, aber wer uns in Frage stellt. Und doch, Umkehr, Veränderung, Aufbruch, das ist lebensnotwendig. Wie die drei Weisen brauchen wir für das Gelingen des Lebens immer wieder eine Erneuerung, eine Perspektive, die wir erreichen wollen, Veränderung in unserem Handeln, unserem Denken. Es braucht den Mut, umzukehren, manchmal auch zu springen, neue Entscheidungen zu treffen, wieder neu Atem zu schöpfen. Das Leben ist Umkehr. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, ist der erste Wort, den Jesus nach seinem öffentlichen Auftritt an die Menschen richtet. Kehrt um. Kehrt zum Leben um. Kehrt zu Gott um. Wie oft trennen wir uns von Gott in kleinen Dingen? Wie oft nehmen wir das gar nicht wahr, wie sehr wir uns von ihm trennen? Immer wieder zu ihm umzukehren und immer wieder nach seinen Wegen zu fragen, die manchmal auch ungewohnte Wege sind, die manchmal von uns auch viel verlangen. Die drei Könige sind Menschen, die bereit sind, sich von Gott auch auf anderen ungewohnten Wegen führen zu lassen. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, mit einem abschließenden Gedanken möchte ich eigentlich noch einmal die ganze Glaubensgeschichte der drei Weisen in den Blick nehmen. In der Lesung des heutigen Tages wird Jesaja, der Prophet, im Hinblick auf die drei Weisen zitiert. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Aber was geschieht faktisch? Da kommen nur drei Sterndeuter, von denen da nichts mehr zu hören ist. Statt eines großen Herrschers finden sie ein kleines Kind. Und dennoch, trotz dieser Unscheinbarkeit, setzt mit dem Weg der drei Weisen der Pilgerweg der Menschheit zu Christus ein. Sie sind die ersten Christuspilger und gehen gleich stellvertretend für alle Menschen und Völker. In ihnen, in diesen drei, deshalb werden sie auch als Vertreter der drei Kontinente, die ja damals bekannt waren, gesehen, in diesen dreien geht gleichsam die ganze Menschheit zu Christus. Sie stehen stellvertretend für die ganze Welt. In diesen drei Menschen ist in ihnen die Menschheit angekommen. Sie stehen für die Menschheit. So wie ich ein Tuch hochhebe, vielleicht an einer Stelle, aber dann hebt sich das ganze Tuch hin. Mit ihnen sind die Menschen, mit denen sie so tief verbunden sind, die Menschen ihrer Familien, ihres Landes, ihres Erdteils, in ihnen sind sie angekommen. In den drei Weisen wird, so möchte ich abschließend bedenken, der Stellvertretungsgedanke für unser Menschsein, Christsein und unser Kirche sei noch schon sehr, sehr deutlich. Israel fühlte sich immer auserwählt, kleine Gemeinschaft für das Heil der ganzen Welt zu sein. In dieses stellvertretende Gedenken gab sich und gibt sich immer wieder die Kirche ein. Sie ist stellvertretend für die ganze Menschheit da. Wenn wir vor der Krippe niederknien und beten, dann betet in uns gleichsam die ganze Menschheit mit. Wehe, wenn wir das nicht mehr tun und wenn wir meinen, nur wir ständen für uns alleine da. Kirche steht immer für andere da. Wir nehmen die anderen gleichsam mit hinein. Und in ihnen und in uns, die wir zu einem Kind gehen, kommen stellvertretend auch die anderen Menschen, die noch nicht selbst so weit sind, zur Krippe. Einer tritt für den anderen ein. So wie Christus an unsere Stelle getreten ist. Er trat in die Stelle der Sünder. In ihm ist die ganze sündige Menschheit bei Gott angekommen. Kirche ist Kirche der Stellvertretung. Wir stehen für alle anderen vor Gott. Wir beten für alle anderen. Es mag ja sein, dass heute manchmal zum Beispiel in der Kirche, besonders beim Gottesdienst, nur wenige Menschen sind. Aber wehe, wenn diese Menschen nicht mehr da wären. In ihnen steht eine Stadt, ein Dorf, eine Gemeinde da. Gut, dass es Menschen gibt, die glauben, die auf Gott bauen. Die wie die drei Könige sich auf den Weg machen. In ihnen kommen die, mit ihnen und in ihnen auch die Menschen an, die noch nicht in eigener Überzeugung zu diesem Weg gegangen sind. Der Stellvertretungsgedanke ist ein tiefer Gedanke über den Dienst, den wir als Kirche haben. Ich stehe für die ganze Menschheit ein. Ich gehe in die Kirche, ich knie nieder vor dem Kind und bete für die ganze Menschheit. Und in mir ist ein Stück Menschheit bei Gott angekommen. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der stellvertretende Gedanke dieser drei Weisen hat immer wieder die Menschen ganz tief mitgenommen auf den Weg zur Krippe. Heute Morgen im Kölner Dom durfte ich es wieder sehen, wie viele Menschen zu diesen drei Königen schwebten. Vielleicht im Wissen, dass sie, die stellvertretend damals für uns in der Krippe standen, uns auch führen können, ganz nah zu Jesus Christus. Ich wünsche Ihnen wirklich die Bereitschaft und die Offenheit, von den drei Weisen, vielleicht wenn Sie das Evangelium heute noch einmal lesen, ein Stückchen Glauben zu lernen. Aber auch ein Stückchen in die Haltung des stellvertretenden Dienens, die drei Weisen erfüllte und ihr Wesen ausmachte, sich hineinzugeben. Und so zu helfen, dass wir unsere Aufgabe und Berufung als Christen und als Kirche auf den Spuren der heiligen drei Könige erfüllen können.
Warum verließen Könige ihre Paläste? Warum verfolgten Könige einen Wandel?
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, heute am Fest der Erscheinung des Herrn, Fest der heiligen drei Könige. Von ihnen Glauben lernen, das ist unser Thema mit Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Wir haben Hörer in der Leitung, die Sie sich jetzt mit einbringen. Der erste ist Herr Dr. Desloch aus München. Grüß Gott.
Verehrter Herr Weihbischof, also so eine Freude, diesen Vortrag zu hören. Ich bin ganz begeistert. Ich möchte jubeln, vor allen Dingen, dass Sie über das Knien bei der Kommunion gesprochen haben. Ich bin wirklich kein altmodischer Mensch. Und ich habe an der Schnittstelle zwischen Politik und Ministerialverwaltung gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, es ist ein solch eklatanter Widerspruch in den Gemeinden. Sie knien und ich mit bei der Wandlung. Und dann geht man zur Kommunion, in der üblichen Weise heute stehend. Aber es gibt ja auch dann einen Konflikt. Man will sich ja von den anderen nicht trennen. Also empfängt man die Kommunion auch im Stehen. Aber es ist schmerzvoll. Gut, man kann ja selbst eine tiefe Verbeugung machen vor dem Herrn. Es ist ein solcher Widerspruch und eine solche unglückselige pastorale Situation entstanden, dass ich Ihnen sehr, sehr danke, dass Sie dieses Knien beim Empfang des Herrn einmal auf den Begriff gebracht haben, gut begründet haben, dargelegt haben. Herzlichen Dank.
Also erstmal vielen Dank für Ihre Worte, für die Zustimmung. Natürlich weiß ich, dass die äußere Haltung nicht die innere Haltung widerspiegeln muss. Man kann auch äußere Haltung oberflächlich vollziehen. Aber auch die äußere Haltung kann die innere Haltung prägen. Auch das ist möglich. Das Äußere prägt auch das Innere. Und natürlich ist gerade heute im Zusammenhang der Heiligen Kommunion viel Ehrfurchtslosigkeit zu erfassen. Ich glaube schon, dass man auch im Stehen den Herrn empfangen kann. Aber die Gefahr, dass es einfach so zu einer Lappalie wird, nicht, wenn man es nicht mehr durch eigene Gesten ausdrückt, ist schon groß. Deshalb halte ich es zum Beispiel für ganz wichtig, wenn man schon im Stehen empfängt, dass bei den Worten des Priesters, seht das Lamm Gottes, wegnimmt die Sünde der Welt, die Leute knien. Ja, das wäre dann zumindest dieses Knien, aus dem heraus ich dann mich auf den Weg mache. Solche Gesten der Ehrfurcht, der Haltung brauchen wir. Ich glaube, wie gesagt, noch einmal, dass das Äußere das Innere prägt. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, dass wir auch solche Gesten setzen. Wenn, manchmal kann es nicht möglich sein, vielleicht mit dem Knien bei dem Kommunionempfang, aber dann wäre es ganz wichtig zu knien, bevor wir dann nach vorne gehen, um den Herrn zu empfangen. An dem Punkt glaube ich bei allem Respekt auch von dem Abendmahlsverständnis der unserer Schwestern und Brüder in den evangelischen protestantischen Kirchen wird deutlich, worin der Unterschied auch zwischen dem katholischen Sakramentenverständnis und dem evangelischen Abendmahls betreffend ist. Es würde Ihnen nicht in den Sinn kommen, sich niederzuknien und anzubeten. Das ist kein Vorwurf, sondern einfach eine Feststellung angesichts des unterschiedlichen Glaubens an die Realpräsenz des großen Gottes in Brot und Wein.
Vielen Dank, Herr Dr. Desloch. Alles Gute Ihnen. Wir haben noch mehrere Hörer in der Leitung. Die Zeit wird etwas knapp, deswegen möchte ich direkt weitermachen mit der nächsten. Frau Ehlet aus der Nähe von Neviges, rufen Sie an aus Königsheide. Grüß Gott, schön, dass Sie anrufen.
Grüß Gott, Herr Bischof Koch. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Worte. Aus dem Osten kamen Sie. Sie wissen, was das bedeutet. Ja. Auch wir kamen aus dem Osten.
Ja.
Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre wegweisenden Worte. Und nehmen Sie uns mit vor den Tabernakel.
Viele können sich darauf verlassen. Gerade Menschen, die in ihrem Leben diese großen und oft unfreiwillig vertriebenen Erfahrungen machen mussten, wissen, was ein langer Weg bedeutet. Aber gerade diesen Menschen, die ich oft begegne, können auch ein Zeugnis abzulegen, dass sie auf dem Weg nicht allein geblieben sind und dass Gott dann sie auch geführt hat hierhin. Danke für die Worte.
Danke, Herr Bischof Koch.
Danke für Ihren Anruf. Danke. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen auch.
Ja, von der Diözese Köln geht es jetzt Richtung Leipzig. Da ist Frau Sitte in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, warum sagt man Fest der Heiligen Drei Könige, wenn es doch die Weisen waren? Es waren doch wohl keine Könige. Das ist doch, ist denn das erwiesen, dass sie trotzdem Könige waren?
Da kommen zwei Stränge zusammen. Die Heilige Schrift spricht nicht von Königen, sondern von Weisen. Das ist absolut richtig. Absolut richtig. Weise, das ist ein Gelehrter, aber nicht nur einer, der intellektuell viel Wissen hat, sondern der es auch im Herzen hat. Man ist weise. Nicht jeder, der viel weiß, ist weise, aber in einem Herzen viel weiser. Aber die auch Sterndeuter, die also, das ist der Begriff auch für damals, den ganzen Kosmos und alles erforscht haben. Aber sie bedenken es auch und sind auch weise. Von den Königen ist zunächst nicht die Rede, sondern das ist eine ganz deutliche sekundäre Zuordnung. Die sekundäre Zuordnung sagt, dass sehr früh die Menschen gesagt haben, in diesen Dreien, so kommt es auch zu den Namen, die ja auch nicht in der Heiligen Schrift stehen, stehen stellvertretend die Völker der ganzen Welt vor ihnen. So, dafür stehen der König, sie stehen für die ganzen Völker, symbolisch ausgedrückt, sie sind ein König. Aber vor allen Dingen war es ein Grund, dass diese Menschen etwas von der Königswürde Jesu Christi, vor dem sie niederknieten, indem sie ihre Gaben brachten, empfangen haben. Als sie das Kind fanden und niederknieten, als sie dann sich ganz auf diesen Christus einließen, da wurden sie selbst König. Im Grunde geschah das, was bei uns in der Taufe geschieht. Wir werden ja gesalbt in der Taufe zum König. Wir haben eine große Würde, wir haben eine Größe. Als Niederknieten waren sie größer. Und deshalb haben die Christen sehr schnell gesagt, das sind wahre Könige. Sie wollten damit nicht ausdrücken, dass das Staatsmänner waren, wie also die Königin von England. Aber sie haben eine königliche, große Würde. Und deshalb haben sie, finde ich, zu Recht, ohne Könige genannt, ohne zu sagen zu wollen, das seien jetzt also im staatspolitischen Sinn Könige. Sie haben eine königliche Würde. Und in dieser Würde stehen sie für ihre Völker.
Es geht um die Würde.
Dankeschön für Ihren Anruf. Ja?
Danke.
Auf Wiederhören. Wir haben noch eine Hörerin aus Bad Wörishofen in der Leitung, Frau Gruppheimer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte mich allen Vorgängern anschließen im Dank an Herrn Weißbischof. Ich habe die Sendung auch verfolgt und ich möchte etwas sagen. Mein Mann war der erste Pfarrgemeinderatsvorsitzende und der Herr Pfarrer kam, sagte, was machen wir denn? Ich habe die Anordnung bekommen, die Kirchbesucher möchten im Gänsemarsch vorgehen zum Empfang der Heiligen Kommunion. Und das war eine sehr schwere Entscheidung. Und von da an ist eigentlich, muss ich sagen, eine gewisse, wie soll ich sagen, Ehrfurchtslosigkeit eingetreten. Nicht bei allem, das möchte ich natürlich ausdrücklich betonen, aber größtenteils schon. Und das Knien hat eine ganz große Bedeutung, das habe ich heute wieder gehört und das kann ich nur bestätigen. Und
vielen
die Pfarrei hat dann die Kommunionbank rausgerissen. Die mussten sich dermaßen klagen, beinahe hätten sie es nicht geschafft. Schade dafür. Und das Knien ist wirklich, wie soll ich sagen, vor Gott knien. Wenn wir einen Besuch bekommen, einen hohen Besuch, was wird da alles aufgewendet, um den Gast würdig zu empfangen? Und der höchste Herr ist doch Gott, Jesus Christus.
Ja.
Danke, dass ich das sagen durfte. Und ich wünsche allen Hörern, dass sie das bedenken, wer ist der Herr?
Vielen Dank für diesen Aufruf, den man ja gar nicht hinzufügen kann, denke ich.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Frau Gruppheimer. Ja, viele haben sich noch eingebracht in dieser Zeit. Danke, dass Sie mit dabei waren und auch angerufen haben. Wir sind am Ende der Sendezeit. Für alle, die vielleicht die Sendung noch einmal hören möchten, das ist möglich. Sie können beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD bestellen. Montags bis freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 08323 96 75 120. Oder für diejenigen, die Internetzugang haben, da können Sie heute schon auf die Homepage gehen. Sie finden uns im Internet unter www.horeb.org und dort können Sie unser Download- und Podcast-Angebot nutzen, das heißt die Sendung auch selber herunterladen. Danke, Herr Weihbischof, dass Sie mit uns auf Spurensuche gegangen sind mit den Heiligen Drei Königen.
Dürfen ich wünsche Ihnen von Herzen wirklich einen gesegneten Tag. Aus diesem Fest heraus noch eine gute, gesegnete, gnadenreiche Weihnachtszeit.
Danke. Dürfen wir Sie dazu um den Segen noch bitten?
Von ganzem Herzen, ja, für Sie, für Ihre Familien, für alle, mit denen Sie verbunden sind. Aber für alle, die auch wie die drei Weisen Gott suchen und die vielleicht noch nicht gefunden haben. Für alle, die auf dem Wege sind. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Der Name des Herrn sei gepriesen.
Von nun an bis in Ewigkeit.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
So segne und behüte auf die Fürsprache der drei Weisen aus dem Morgenland, sie alle, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Köln.
Danke.
Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.